Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Huck. Seltsame Geschöpfe der Tierwelt stellen wir heute vor. Curious Creatures. So heißt ein Buch der Autorin und Zeichnerin Erna Pinner. Um seltsame Geschöpfe geht es gewissermaßen auch im Buch von Jörg Pieringer, der hybride Sprachen untersucht, mit denen Mensch und Maschine kommunizieren. Zuerst aber widmen wir uns der Identität. Genauer um 153 Formen des Nichtseins soll es gehen. So lautet der Titel des beeindruckenden Debütromans der 1992 in St. Petersburg geborenen Autorin Slata Rochal. Sie war in diesem Jahr mit ihrer Identitätssuche in 153 kurzen Kapiteln für den Deutschen Buchpreis nominiert. Mein Kollege Jan Drees stellt den Roman vor.
Unsere Identität wird nicht nur aus dem, was wir sind, gebildet, sondern auch aus dem, was wir nicht sind. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Sein und Nichtsein wird permanent evaluiert, oft um Kundenprofile zu erstellen. Es gibt Streaming-Anbieter, die prozentgenau ausweisen, welcher Film unseren Vorlieben entspricht oder eben nicht entspricht, basierend auf vorherige Filme und Serien, die wir gesehen oder eben nicht gesehen haben. Auf einem ähnlichen Prinzip basieren Dating-Apps, die Partnervorschläge anhand vorheriger Matches ermitteln. So werden mit jeder neuerlichen Wahl Anschlusskommunikationen wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher. Weil dieses Prinzip über Ausschluss und Wahl so gegenwärtig ist, passt Slata Rochals Debütroman 153 Formen des Nichtseins in unsere Zeit. Hier wird eine Figur langsam sichtbar durch alles, was über sie ausgeschlossen werden kann. Sein über Nichtsein sozusagen, wie eine klassisch entwickelte Fotografie, der ein Negativ zugrunde lag. Bereits die erste, sehr kurze Szene erzählt deshalb auf mehreren Ebenen vom Nichts, vom Nichtverstehen, vom Nicht-Einmischen und Nicht-Präsent-Sein. Beschrieben wird eine alte Frau mit blondierten Haaren und pink geschminkten Lippen, die vorm Obststand eines Einkaufscenters steht.
Sie betastet die vor ihr liegenden Melonen und fragt die Verkäuferin: «Skolka stoit dynje?» Die Verkäuferin bemerkt nicht, dass die Frage an sie gerichtet ist. Die alte Frau wiederholt, langsamer: «Skolka stoit dynje?» Die Verkäuferin sortiert weiter Zitronen. Die alte Frau spricht noch langsamer und deutlicher: «Skolka stoit dynje?» Als sie keine Antwort bekommt, lässt sie die Melonen sein und geht weiter.
Beobachterin dieser Obststandszene ist die Hauptfigur des Romans, die deutsch-russische Jüdin Xenia. Sie ist eine Fremde, wie es ihr Name bereits andeutet, der aus dem altgriechischen Xenia, die Fremde, gebildet wird. Als Figur steht sie zwischen den Ländern, Sprachen, Religionen und Geschlechtern. Konsequent, dass bereits in der ersten Verkaufsszene kein Ich genannt, sondern nur eine Beobachtung vorgeführt wird, die wiederum selbst zum Nichts zurückführt. Die alte Frau wird nämlich nicht bemerkt und deshalb auch nicht verstanden. Der Leser versteht möglicherweise ebenfalls nichts, da die dreimal gestellte Frage nach dem Preis der Melonen nicht übersetzt wird. Dass Xenia diejenige sein muss, die diese Einkaufscenter-Szene beobachtet, wird erst später mit den ersten äußerlichen Fakten über die Erzählerin deutlich.
Meine Familie war ziemlich konservativ, aber auf ihre eigene, originelle Art. Bei uns zu Hause herrschte eine Mischung aus russischer Familientradition, sowjetischer Zensur, religiösem Fanatismus und den individuellen Spezifika meiner Eltern. In der dunklen Perestroika-Zeit, als sie mit zwei kleinen Kindern in einem WG-Zimmer hausten und ums Überleben kämpften, waren sie Zeugen Jehovas geworden und haben nicht mehr von ihrem Glauben abgelassen. Als ich 4 Jahre alt war, zogen wir nach Deutschland. Ich hatte einen jüdischen Großvater, der bereits in Deutschland war. Diesem Großvater durften 5 andere Personen, seine Frau, seine Tochter, sein Schwiegersohn, seine Enkelkinder, folgen.
Nach diesem Prinzip der langsamen Informationspreisgabe funktioniert Slata Rochals 153 Formen des Nichtseins. Hauptfigur Xenia gewinnt mit jeder der kurzen Szenen eine straffere Kontur. Es sind kleinere Erzählstücke, ebenso Kleinanzeigen, Protokolle, Notizzettel, E-Mail-Korrespondenzen. Wir erfahren, ganz im Sinne des Titels, dass Xenia keinen Nachhilfeunterricht in Russisch gibt und keine Kaninchen verkaufen will, anders als jene fremden Menschen, die genau das im Internet anbieten oder suchen. Wir erfahren, welche Ringe sie verloren hat, ihr also nicht mehr gehören und woran man sich als Zeuge Jehovas halten muss. Ihre ursprünglich, also nicht mehr jüdische Familie hat sich für diese christliche Sekte entschieden. Der Text folgt der Übersiedlung nach Deutschland, erinnert an zurückliegende Urlaube und Selbsterfahrungskurse. Er berichtet mit feinem Humor von Xenias Adoleszenz, mit der wiederum Dinge verschwinden.
Dann die Röcke, diese Röcke, immer das gleiche Problem. Neue Röcke wurden schnell kurz und kürzer und bedeckten schließlich nicht mehr die Knie. Beim Sitzen wurden sie noch kürzer, beim Bücken bedeckten sie auch hinten nichts mehr. Und Mutter wusste nicht, dass ich sie extra hochzog und umkrempelte oben und kleine Falten reinnähte, um sie enger und kürzer zu machen.
In unserer hyperindividualisierten Gegenwart, in der viele Menschen mehr denn je auf ihre Unverwechselbarkeit beharren, ist 153 Formen des Nichtseins ein kreativer Blick auf nicht realisierte Biografiemöglichkeiten. Form und Inhalt mögen zunächst ungewöhnlich erscheinen, dennoch bleibt dieser kurze Text unterhaltsam, entspannt, angenehm lesbar. Slata Roschalls Roman irritiert eine Gegenwartsliteratur, die Identität, Zugehörigkeit und Befindlichkeiten auf herausgehobene Weise thematisiert. Er zeigt, was es bedeutet, den anderen nicht als bloßen Spiegel des Ichs, sondern tatsächlich als anderen wahrzunehmen und ist damit eines der interessantesten Debüts des langsam zu Ende gehenden Literaturjahrs 2022.
Jan Drees über 153 Formen des Nichtseins von Slata Roschall. Homunculus Verlag, 176 Seiten, 22 Euro. Wenn Sie neugierig geworden sind, heute Abend senden wir eine Deutschlandfunk-Lesezeit, die sich mit den 153 Formen des Nichtseins beschäftigen wird. Ab 20.30 Uhr. Der österreichische Musiker und Künstler Jörg Pieringer, der auch als Wissenschaftler arbeitet, ist mit seinen technologischen Experimenten in der Sound-Visual-Poesie bekannt geworden. Software, Stimme und Textfragmente, die er wie ein DJ mixt, sind im Material für hybride Sprachen zwischen Mensch und Maschine. Günstige Intelligenz heißt sein neues Buch. Ido Graf stellt es vor.
Zwischen Mensch und Maschine entstehen hybride Sprachen. Längst haben wir uns daran gewöhnt, sie in unseren Alltag zu integrieren. Transkripte von mündlichen Unterhaltungen, computergefiltert durch Stichwort-Suchanalysen, von künstlicher Intelligenz gesteuerte Assistenten, die uns auf irgendwelchen Serviceseiten helfen sollen. Minimalistische Mikroskripte entfalten sich hier, stotternd und brabbelnd, abstrakt und undurchsichtig, aber auch mysteriös, rätselhaft. In die Untiefen, die sich hier auftun, dringt der Künstler und Wissenschaftler Jörg Pieringer ein und erforscht die Grenzgebiete zwischen Sprachkunst, Musik, Performance und poetischer Software. Mit dem Buch »Günstige Intelligenz« legt er ein literarisches Projekt vor, das unsere hybriden Verstrickungen vorführt. Und das auf äußerst unterhaltsame Weise.
Im Laufe der letzten Jahre sammelte ich Neologismen und halblustige Karlauer, um sie eventuell in eigenen Texten zu verwenden. Schriftsteller, Netzschuldigung, Tatenbank, Mutti-Millionär, Hoffnungsschimmel.
Und so weiter. So geht es los, wenn Pieringer seine Versuchsanordnung erläutert. Diese Liste von Wörtern verdankt sich also ganz der Invention des Autors. Im vergangenen Jahr hat Pieringer eine Software, eine sogenannte künstliche Intelligenz, mit diesen Begriffen gefüttert und die Liste von ihr weiterführen lassen.
Lebenskuss, Geräteschachtel begehren, Aufrechnungsbasis, Bodenstempeldesign.
Aber was heißt eigentlich füttern und generieren? Hinter dem Begriff künstliche Intelligenz verbirgt sich eigentlich ein Set an Regeln, das in diesem Fall auf ein Textkorpus angewendet werden kann. Konkret geht es hier um GPT-3. Die Abkürzung steht für die dritte Version von Generative Pre-trained Transformer. Gemeint ist damit ein Sprachmodell, das Text erzeugt, der so aussieht, als sei er von Menschen geschrieben. Der Algorithmus muss also darauf trainiert werden, vorhersagen zu können, was jeweils als nächstes gesagt werden soll. Mittlerweile arbeitet dieses Sprachvorhersagemodell so gut, dass es bei einfachen Texten wie Sport- oder Börsennachrichten schwierig sein kann, festzustellen, ob sie von Menschen geschrieben wurden oder nicht. Für Jörg Pieringer besitzt vor allem die Sprache der Ökonomie und der Bürokratie eine Tendenz, alles radikal zu überschreiten, was verständlicher Interaktion dienen könnte. Zu jedem Wort aus der von der KI fortgeführten Wortliste hat Jörg Pieringer in einem weiteren Schritt von derselben Software ein Gedicht generieren lassen. Gekostet hat ihn das, denn die Nutzung der Software ist kostenpflichtig, $5.60. Die Rechnung ist im Buch mit abgedruckt. Die Ergebnisse sind durchweg vor allem komisch, aber auch lehrreich. Denn Bieringer macht Nietzsches Satz, dass unser Schreibzeug unser Denken formt, höchst gegenwärtig und kommentiert fortlaufend, wie er GPT-3 als Schreibwerkzeug für das nutzt, was er eine hybride Poetik nennt. Clemens Setz hat vor ein paar Jahren einen ihm selbst nachgebildeten Roboter Auskunft über sein Werk geben lassen. Die lyrischen und wissenschaftlichen Untersuchungen Hannes Bajors oder auch Katrin Passichs leichthändige Entzauberung allzu großer KI-Gläubigkeit gingen bereits in eine ähnliche Richtung.
Vielleicht ist das hier auch der Versuch, der erste Versuch, meines Wissens nach der allererste Versuch, eine Poetik hybrider Intelligenzen zu schreiben, eine Zusammenarbeitspoetik zwischen natürlicher und künstlicher Intelligenz, wobei natürlich auch geklärt werden müsste, was natürliche Intelligenz von künstlicher unterscheidet und ob wir vom Gleichen reden, wenn wir natürliche Intelligenz und künstliche Intelligenz sagen. Ist die künstliche Intelligenz der menschlichen Intelligenz nachgebildet? Oder ist sie nur einer Vorstellung der natürlichen Intelligenz nachgebildet, einem Modell, einem Wunschdenken?
Verstehen und Bedeutung sind, wenn wir lesen, traditionell die gängigsten Kriterien. Doch das stimmt nur bedingt, denn tatsächlich ist in der Regel der Wunsch zu verstehen größer als jedes Verständnis. Unschärfen, Mehrdeutigkeit, Metaphern, Missverstehen und Bedeutung schaffen liegen nah beieinander. Bei dem, was wir lesen, sorgen wir immer selbst für die Bedeutung, wie spätestens Poststrukturalismus und Dekonstruktionstheorien gezeigt haben. Zugleich ist das nichts, worüber wir souverän verfügen, sondern etwas, was wir uns mit den Texten teilen. Und zukünftig vermutlich auch mit den Automaten, die diese Texte produzieren. Dafür hat Jörg Bieringer eine sehr empfehlenswerte und lehrreiche Anleitung verfasst. Oder verfassen lassen, je nachdem.
Guido Graf über Jörg Bieringers Buch Günstige Intelligenz. Erschienen im Ritter Verlag, 260 Seiten, 27 Euro. Sie war eine bekannte Künstlerin in der Weimarer Republik. Die in Frankfurt am Main geborene Autorin und Illustratorin Erna Pinner. In der Londoner Emigration schrieb sie ihr Buch Curious Creatures, seltsame Geschöpfe der Tierwelt. Sie stellt mit großer Leichtigkeit Dosenschildkröten vor, Schlammspringer, fliegende Vierfüßler und väterliche Brutpfleger. Und zeichnet sie auch gleich alle. Nun ist dieses Buch neu veröffentlicht. Das Nachwort hat Barbara Weidle geschrieben. Ich habe sie gefragt, was Erna Pinner besonders auszeichnet.
Sie ist bildende Künstlerin, sie hat eine akademische Ausbildung durchlaufen. Sie ist Schülerin von Lovis Corinth. Und als sie dann nach England gegangen ist, 1935, sie musste ja emigrieren, weil sie Jüdin war, hat sie sich für populärwissenschaftliche Illustration interessiert. Das war ein Feld, in dem sie arbeiten konnte. Und was sie auszeichnet, ist, dass sie diese akademische Ausbildung, dieses große Können mit ihrem eigenen Stil wunderbar zu etwas ganz Neuem formt. Und zwar an dieser Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft arbeitet sie. Sie ist ziemlich genau, aber gleichzeitig sieht man immer die Künstlerin.
Man merkt schon, es ist nicht eine rein akademische Zeichnerei.
Genau.
Also dieses Krokodil, was da aus dem Ei rausguckt, das hat was Freches. Also es hat manchmal auch fast was Witziges, obwohl es ja wahrscheinlich gar nicht ihr Impetus war. Aber die wirken so ein bisschen schalkhaft.
Ja, sie hatte aber wirklich durchaus Witz, ne? Und hatte einen wirklich tollen Humor. Ich glaube, sonst hätte sie das alles gar nicht ertragen. Also diesen Witz, glaube ich, den wollte sie teilweise durchaus. Und das ist ja auch das, was mit Brems Tierleben so zu verbinden ist. So diese Tiere, die eben durchaus einen eigenen Charakter haben. Zum Beispiel dieser Marienkäfer, der da sich freut, dass er Blattläuse gefressen hat. Das ist natürlich total witzig auch, ne? Und solche Sachen. Das sieht man auch in ihren Briefen. Sie war ziemlich klar, sehr, sehr klug, sehr witzig auch. Doch, doch.
Unter welchen Bedingungen und in welcher Zeit? Sie haben es gerade angedeutet. Erna Pinner hat Deutschland verlassen, musste emigrieren, musste sich dann in der Fremde quasi in einer anderen Sprache über Wasser halten. Unter welchen Bedingungen ist denn dieses Buch entstanden?
Dieses Buch ist in den Nachkriegsjahren entstanden, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab eine längere Vorgeschichte. Eigentlich sollte sie nur die Illustrationen machen, aber dann, das weiß ich eben aus einem Briefwechsel mit Kasimir Edschmidt, fiel aber der Autor aus. Und da sie auch journalistisch sehr viel gearbeitet hatte und sehr international unterwegs war und auch viel gereist war, sprach sie auch gut Englisch, aber sie hat sich das natürlich dann im Laufe der Jahre in England noch viel besser angeeignet. Und dann griff sie quasi selbst zum Stift und schrieb die Texte zu den Illustrationen, die sie schon fertig hatte.
Nun schreiben Sie in Ihrem Nachwort, dass man dieses Buch auch als eine Art Vorläufer des Nature Writings betrachten könnte.
Ja, weil sie schreibt sehr unterhaltsam. Sie flechtet eigene Beobachtungen ein. Sie ist in den 20er Jahren sehr viel durch die Welt gereist und hat natürlich auch exotische Tiere beobachtet. Sie weiß sehr viel über Tiere, über die Natur und schreibt aber nicht so wissenschaftlich, sondern sie will unterhalten. Sie will ihr Erstaunen über die Natur weitergeben und da flechtet sie auch literarische Beispiele ein. Also dann kommt mal Shakespeare vor oder zum Beispiel der große französische Biologe Jean-Henri Fabre, der eben ja auch sehr schön schreiben konnte.
Das klingt alles sehr originell. Was für ein Typ Frau war denn Erna Pinner?
In den 20ern war sie dieser Typus neue Frau, selbstständig, berufstätig, kurze Haare, sehr elegant, sehr lebhaft, sehr lebendig, sehr klug. Also sie verkörpert diesen Typus neue Frau aufs Allerbeste, würde ich sagen.
Jetzt hat Erna Pinner, bevor sie Deutschland verlassen hat, ich sag mal eine Art Karriere als nicht nur Schriftstellerin, sondern eben auch als Malerin hinter sich gebracht. Sie hat Ausstellungen gehabt, man kannte sie. Wo sind denn Gemälde oder Zeichnungen von ihr noch zu sehen? Gibt es die noch? Sind die erhalten geblieben? Was ist damit geschehen?
Also es ist so, das Elternhaus war in Frankfurt in der Bockenheimer Landstraße. Das ist bei einem Bombenangriff 1944 zerstört worden. Dort war auch ihr Atelier gewesen. Und sie hatte bei der Emigration natürlich keine großen Formate mitnehmen können, aber eben sehr viele Zeichnungen, die sich dann eben auch erhalten haben. Und sie hat ja sehr lange gelebt, bis 1987, also 1890 bis 1987. Und interessanterweise ist ein sehr großer Teil ihres Nachlasses mittlerweile auf verschiedene Institutionen in Frankfurt verteilt. Also im Jüdischen Museum gibt es ein großes Konvolut und dann im Institut für Stadtgeschichte gibt es ein sehr großes Konvolut. Die Deutsche Bibliothek, das Exilarchiv hat ebenfalls einen interessanten und guten Bestand und das Historische Museum der Stadt Frankfurt hat auch einen Bestand.
Wie sieht es um die Texte und Schriften von Erna Pinner aus? Wir haben jetzt eben die Curious Creatures. Was gibt es noch?
Es gibt eigentlich nichts, also man müsste es antiquarisch besorgen. Es gibt aktuell keine Bücher von ihr. Also das ist das erste Mal sozusagen, dass wir einen Text von ihr neu auflegen.
Was hat sie denn nun veranlasst, ausgerechnet dieses Buch und ausgerechnet diese Autorin jetzt neu zu verlegen?
Sie ist eine großartige Künstlerin gewesen, eine unglaublich inspirierende und interessante Figur. Auch für mich persönlich, muss ich sagen, aber auch so als Kunsthistorikerin für mich sehr interessant. Und dieses Schicksal, emigrieren zu müssen und dann ein ganz neues Leben anfangen zu müssen und sich neu erfinden müssen, das hat mich sehr berührt. Und ich möchte einfach, dass die Menschen, die emigrieren mussten, nicht vergessen werden, weil das ist ein großes Lebensdrama und wir erleben das ja heute auch wieder. Man muss sich das einfach vorstellen und man muss alles dafür tun, dass die Menschen, die durch Krieg, durch die ganzen schrecklichen Ereignisse so stark betroffen werden in ihrem persönlichen Leben und denen so viel genommen wird und von denen so viel zerstört wird, dass die eben nicht vergessen werden. Wenn man sich überlegt, was der Krieg anrichtet, und das ist halt so aktuell, also weil ich so viel mit Immigranten zu tun hatte, denke ich auch dann oft, wenn ich das jetzt wieder sehe mit Syrien und mit der Ukraine, da gibt es schon viele Parallelen. Man weiß einfach durch diese ganzen Geschichten, welche fürchterlichen Brüche es gibt. Und bei Erna Pinner ist es einfach so, sie hat alles verloren. Sie hat ihre Bühne verloren, sie hat ihren Mann verloren, der nicht mit emigrieren wollte. Und also das persönliche Drama, sie hat ihr Elternhaus verloren erstmal. Sie hat ihre Kunst verloren, sie hat ihre Karriere verloren. Und so ist es ja vielen Menschen gegangen. Und das finde ich schon auch sehr berührend.
Barbara Weidle zu Erna Pinner und ihrem Buch Curious Creatures, seltsame Geschöpfe der Tierwelt. Mit 150 Illustrationen der Autorin ist es erschienen im Weidle Verlag. 320 Seiten kosten 30 €. In Frankfurt können Sie ab übermorgen mehr noch über Erna Pinner erfahren. Zurück ins Licht heißt die Ausstellung, die dort im Jüdischen Museum eröffnet wird. Werke vergessener Künstlerinnen werden vorgestellt, darunter auch bislang unbekannte Zeichnungen und Fotografien Erna Pinners. Nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell. Am Mikrofon war Carsten Huck.